Ja, das Alte Testament, was die meisten von uns ja gut kennen, beschäftigt sich in erster Linie mit der Geschichte des Volkes Israel. Und im Neuen Testament geht es dann ja um die Geschichte Jesu und um die Gründung der ersten christlichen Gemeinde. Die Geschichte Israels beginnt so im engeren Sinne mit Abraham. Wir sind da so 2000 Jahre vor Christus. Abraham, der in Ur in Chaldea berufen wird, der dann seine Heimat verlässt, sich in Kanaan niederlässt, zwischendurch in Ägypten ist und dessen Nachkommen sich dann dauerhaft in Ägypten niederlassen. Und dort erst einmal von willkommenen Ausländern zu verachteten Sklaven werden. Einige Zeit später beruft Gott Mose. Wir sind so ungefähr in der Zeit 1400, 1450 vor Christus. Und Mose befreit das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten und führt es durch die Wüste. Und wir wissen, weil sie an Gott nicht ganz so vertrauen, sind sie nochmal 40 Jahre Verlängerung, Wüstenwanderung. Und unter Josua wandern sie dann in das heutige Land Israel ein. Und dort leben sie rund 400 Jahre unter der Herrschaft der Richter. Also eigentlich werden nur Leute berufen, wenn es große Probleme gibt. Wenn irgendwelche Feinde von außen kommen oder wenn im Land Israel irgendwas falsch läuft. Und so geht das alles seinen Weg, bis das Volk Israel dann laut anfängt zu rufen und sagt, also das ist ja gar nicht so toll. Alle unsere Nachbarvölker, die haben Könige und wir wollen auch gerne einen König haben. Und der Samuel, der zu diesem Zeitpunkt gerade Richter in Israel ist, der versucht, sie davon abzubringen und sagt, nein, gar keine gute Idee, bisher ging das doch auch mit den Richtern. Wieso wollt ihr einen König haben? Ihr wisst, Könige tendieren dahin, Steuern zu erheben, eure jungen Frauen an den Königshof zu holen, eure jungen Männer als Soldaten zu verpflichten. Aber das Volk will das unbedingt und schließlich geht Gott auch auf den Wunsch ein und beruft dann den Saul. Saul, der erste König Israels, der von Gott berufen wird und der startet eigentlich ziemlich vorbildlich. Wenn wir uns dessen Geschichte anschauen, dann steht erst einmal, er war ein stattlicher Kerl. Ein Kopf größer als das ganze übrige Volk. Er war auch eher bescheiden, der wollte gar nicht unbedingt König werden. Der war auch durchaus fromm, da wo er Gott nachgefolgt ist. Und dann im Auftrag Gottes predigt er, was Gott ihm gesagt hat, gibt das weiter, beschützt das Volk, ist eine ganze Zeit lang ein guter König und irgendwann steigt ihm das dann doch zu Kopf. Er macht Sachen, die er nicht hätte tun sollen, bringt da mal Opfer, wo er nicht hätte opfern sollen. Und ja, und das Schlimmste dabei, so richtig einsehen scheint es nicht. Wirklich umkehren tut er auch nicht. Und so ist der König, der eigentlich von Gott berufen worden war, als Führer des Volkes disqualifiziert. Allerdings, Gott lässt ihn auch nicht sofort sterben. Wäre ja auch möglich. Der einfachste Weg wäre, er hätte ihm einen kleinen Herzinfarkt geben können. Ich zack, Saul ist vorbei, ist Geschichte. Das passiert nicht. Aber in dieser Phase, wo der Saul gar nicht mehr so sehr nach Gott fragt, da hat Gott dann einen neuen Auftrag an Samuel. Der geht nach Bethlehem in das Haus des Isai und da sagt ihm Gott, da habe ich den zukünftigen König von Israel. Das war natürlich jetzt eine peinliche Sache. Also erst einmal, derselbe Samuel hat ja wenige Jahre vorher den Saul erstmal als König eingesetzt. Und wahrscheinlich hat der Samuel sich auch gedacht, ja, was ist denn jetzt los? Der ist doch König und das wollte Gott doch so, wieso jetzt einen anderen? Und darüber hinaus war die Sache auch nicht ganz ungefährlich, denn kein König dieser Welt oder kaum ein König dieser Welt tritt freiwillig zurück und sagt, okay, das war's, übernimmt jemand anders. Ab und zu gibt es das, aber eher die Ausnahme. Und beim Saul wissen wir, das war auch nicht so. Obwohl er wusste, dass Gott ihn verlassen hatte, hing er trotzdem weiter an seiner Macht. Der Samuel geht schließlich nach Bethlehem, er salbt dann den David als noch relativ, naja, so als Jugendlichen könnten wir sagen, der draußen bei seinen Schafen ist. Wir haben ja Psalm 23 gerade auch gelesen, ah, das ist ja hier, nicht? Der Herr ist mein Hirte, das dichtet ja David, der seine Erfahrung hat, wie man mit Schafen umgeht und der weiß, was den guten Hirten auszeichnet und den salbt er zum König. Jetzt dauert es aber noch jahrelang, ehe David wirklich König wird. Und in dieser Zwischenzeit, da gibt es ein Auf und ein Ab. Da lesen wir mal von dem David, der Held, der den Goliath besiegt. Keiner kann ihn besiegen. Und der kleine David mit seiner Steinschleuder, der haut dem Goliath einen Stein an die Stirn, sodass er stirbt. Das ist da, boah, Gott stellt sich zu dem David. Aber dann haben wir auch wieder Phasen, wo der David zu den Feinden Israels fliehen muss, weil er so verfolgt wird von Saul und er denkt schon, das ist das Ende. Und das Ganze läuft über Jahre hinweg. Also eigentlich dem David wird gesagt, du bist König, du bist sogar schon eingesetzt, aber bis es dann schließlich so weit ist, dauert das Ganze noch ziemlich. Und gerade aus dieser Phase möchte ich euch einen Abschnitt vorlesen. Das finden wir im 1. Samuelbuch, 1. Samuelbuch, Kapitel 24. Also gerade in dieser Phase. David weiß, er wird mal König werden, oder zumindest er hofft das, er vertraut auf Gottes Zusage, der ihm da hat salben lassen, aber es ist noch nicht so weit, sondern noch ist es so, dass der Saul herrscht. Und auch schon in der Vergangenheit, in den Kapiteln vorher, lesen wir, dass der Saul einige Male probiert hat, David umzubringen. Also weil er in ihm einen Konkurrenten sieht. Zum Teil merken wir auch, weil er Angst hat, dass nicht nur er sein Leben verlieren könnte, wenn David König wird, sondern er hat auch Angst um das Erbe seiner Söhne. Da denkt er sich, wenn der David herrscht, dann wird er wahrscheinlich auch Tabula Rasa machen, dann wird er auch meine Söhne umbringen, damit ihm keiner mehr in die Quere kommen kann. Also in dieser Situation. David ist zu diesem Zeitpunkt in der judäischen Wüste, also ganz im Süden Israels. Wir lesen dann auch, da hat er die Felsenfestung Adullam, die wird da erwähnt. Da zieht er sich mit seinen Männern zurück. Es sind auch ein paar Tausend, die dann mit der Zeit sich ihm anschließen, manchmal eine größere Gruppe, manchmal eine kleinere Gruppe von Leuten, die unzufrieden sind mit Saul oder die denken, David, der ist jetzt der von Gott Erwählte. Keiner kann heute so ganz genau sagen, wo diese Felsenfestung Adullam gewesen war. Es gibt ein paar Historiker, die vermuten, das könnte der Felsen sein, auf dem später Masada gebaut worden ist. Also diese Felsenfestung, die man bis heute in Israel anschauen kann, weil da sagen einige, ja, das passt doch so. Das wird im Alten Testament beschrieben, so wie der Adlerhorst, also so irgendwie weiter oben und doch in der Wüste, aber schwer einnehmbar. Zugegeben, es ist etwas Deutungs, etwas Spekulation, wir wissen es nicht ganz genau, aber irgendwo mitten in der Wüste, wo da kaum irgendwas Grünes wächst, wobei bei Wüste müsst ihr jetzt judäische Wüste im Auge haben. Die meisten Bilder, wenn du bei Google eingibst Wüste, dann erscheinen meistens sofort Bilder der Wüste in Nordafrika, also da, wo Sahara ist, also mit Sand überall bis zum Horizont. Das suchst du an dieser Stelle in Israel vergebens. Denn die judäische Wüste ist in erster Linie eine Steinwüste. Das heißt, du hast so kleine Bergerhebungen und das ist alles total kahl und der Wind geht darüber hinweg. Und dann siehst du bis zum Horizont einen kleinen Sperrfelsen und noch einen Felsen. Das Ganze so auf etwa 1000 Meter Höhe, ist also nicht auf Meereshöhe, sondern 1000 Meter Höhe. So ganz am Rande der judäischen Wüste liegen dann auch Bethlehem und Jerusalem. Und wenn du da drin bist, das wird allerdings auch ordentlich heiß und zu trinken hast du auch kaum was, also zum Sterben ist die Wüste auch gut. Genauso wie die Sahara, nicht? Also auch wenn du keinen Sand hast. Es kommt kaum Sand, alles nur Stein, also Steinfelsen, Steine, die da rumliegen. Und in dieser Einöde, da ist der David, hat sich da zurückgezogen, um sich vor dem Saul zu verstecken. Und tatsächlich diese Wüste, wenn du da irgendwo in einem dieser Felsenschluchten drin bist, da findet dich keiner. Das wäre ein riesiger Aufwand. Hätte der Saul Satellit gehabt, ja, dann wäre das möglich. So Satellitenbilder musst du nur heranzoomen und dann siehst du, ah, da laufen so ein paar hundert Leute rum. Dann weißt du, da ist er, aber das hatte er ja nicht. Und dann lesen wir in 1. Samuel 24. Und David zog von dort hinauf und blieb bei den Berghöhen von Engedi. Also von da, wo er sich zurückgezogen hat vor dem Saul. Und David zog herauf, von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, und um David samt seinen Männern zu suchen auf dem Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, den der Herr dir gesagt hat, siehe, ich will deine Feinde in deine Hand geben, dass du mit ihnen machst, was wie dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an den Herrn, den Gesalbten meines Herrn, lege, denn es ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, dass sie sich gegen Saul erhoben. Saul aber machte sich aus der Höhle auf und ging seines Weges. Danach machte sich auch David auf und verließ die Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Da sah Saul hinter sich und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbarg sich. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf die Worte der Leute, die dir sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, an diesem Tag siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich soll dich töten. Aber es war mir leid um dich, denn ich sprach, ich will meine Hand nicht gegen meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun siehe, mein Vater, siehe doch den Zipfel deines Obergewands in meiner Hand. Und da ich nur den Zipfel deines Obergewands abschnitt, dich aber nicht umbrachte, so erkennst du daraus, siehe daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist. Auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt. Du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Und der Herr räche mich. Aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man nach einem alten Sprichwort sagt, von dem Gottlosen kommt Gottlosigkeit. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem Floh? Der Herr sei Richter und entscheide zwischen dir und mir. Er siehe nach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Und es geschah, als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu reden, da sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sprach zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat und du hast mich nicht umgebracht. Und wie soll jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst, dass das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meinen Samen, der nach mir ist, nicht ausrottest, meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor Saul. Da zog Saul heim, David aber und seine Männer stiegen hinauf in die Bergfeste. Also dieses Adulam irgendwo da in der Nähe. Ja, die Geschichte ist irgendwie ganz beeindruckend, finde ich jedenfalls. David ist aus dieser Bergfeste heruntergestiegen, aus dem Wüstengebiet. Wenn es Massa da gewesen war, würde das zu der Geschichte sogar passen. Das liegt nämlich gar nicht allzu weit entfernt von dem Steinböckchenfelsen. Steinböckchenfelsen, hebräisch heißt Engedi. Und wo Engedi liegt, das wissen wir heute sogar ganz genau. Das ist nämlich eine kleine Oase direkt am Toten Meer. Und zwar an der Westseite des Toten Meeres, an der Nordwestseite des Toten Meeres, da gibt es eine Oase, da fließt Wasser herunter, das ist Wasser, was in Jerusalem einsickert, einregnet, kommt da heraus und gibt es mehrere Wasserfälle, die dann heruntersprudeln und die fließen dann hinterher ins Tote Meer hinein. Das war schon immer ein Ort, wo dann auch gerne Hirten hingekommen sind, um ihre Schafe zu tränken, dass sie was zu trinken bekommen. Oder es lebten noch immer ein paar Leute dort, weil das war einer der wenigen Orte, wo man in der Wüste eben auch Landwirtschaft betreiben konnte. Und heute ist da ein Kibbutz, der auch Nahrungsmittel dort produziert. Es ist ein Nationalpark, durch den man durchlaufen kann, sich das anzuschauen. Und dieses Flüsslein, was da entlang fließt, relativ klein, aber eben in der Wüste. Und dann gehen rechts und links relativ hoch, Berge hoch, mehrere hundert Meter geht das dann nach oben, ziemlich steil und zerklüftet. Und durch die großen Temperaturunterschiede in der Wüste platzt das Gestein heraus und überall finden sich dann auch kleinere und größere Höhlen, so rechts und links in dem Felsenmassiv, was sonst eben alles ganz kahl ist. Da wächst sonst gar nichts unten, etwas das Grüne beim Flüsslein entlang und dann rechts und links dann solche Felsen und Höhlen. Übrigens auch gar nicht weit entfernt von dort sind dann die Höhlen von Qumran, die einige von uns auch kennen, wo dann Jahrhunderte später, also 1000 Jahre später, die Leute von Qumran diese Schriftrollen verstecken, die dann erst ab 1947 gefunden worden sind und uns diese super tolle Überlieferung des Alten Testaments vor Augen führen. Das ist auch alles dort in der Nähe. Auf jeden Fall, der David ist aus seiner Felsenfestung herausgekommen mit einigen seiner Männer und wir können uns die Frage stellen, ja warum? Das liegt auf der Hand, sie brauchen nämlich Wasser. Dort auf der Felsenfestung gibt es kein Wasser, also suchen sie in der Einöde diese Quelle Engedi auf, um die Wasserschläuche zu füllen und dann wieder schnell zurück, sich verstecken, dass der Saul das nicht merkt. Was wir hier allerdings mitbekommen ist, der Saul hatte überall seine Spione. Er bekommt mit. Das sind so ein paar Hirten, die sind auch gerade und tränken ihre Schafe und zack, senden sie schnell zu Saul zurück und sagen, wir haben den David gesehen. Und dann stellt er 3000 Leute zusammen. Und das, was wir hier lesen, da steht 3000 Erwählte, nicht? Also 3000, so eine Elitetruppe. Das waren also jetzt einige der besten seiner Soldaten. Und die ziehen los und jetzt denkt er, jetzt weiß ich, wo der David zu finden ist, denn Engedi kannte er auch und dann los, möglichst schnell durchmarschieren und dorthin zu kommen. Und er hat ja sogar Erfolg. Er kommt nämlich rechtzeitig an, ehe der David es geschafft hatte, sich irgendwie wieder zurückzuziehen, der auch gar nicht wusste, dass jetzt der Saul im Anmarsch ist. Aber dann bekommen sie das mit. Oh, die Armee vom Saul kommt da. Und dann ist der David mit so ein paar Leuten, der hat ja nicht all seine Leute mitgenommen, weil die blieben ja auf der Bergfestung, es ging ja nur um Wasser holen. Und dann sehen sie den und jetzt merken sie, abhauen geht nicht, denn wenn wir jetzt da loslaufen, fallen wir erst recht auf und dann gehen die hinter uns her und dann keine Chance, also verstecken wir uns. Und dann verstecken die sich in einer der größeren Höhlen in der Nähe und dann hören sie langsam die Armee vom Saul näher kommen. Das ist ja lautes Rufen und die suchen da überall. Und ja, jetzt hoffen sie, beten wahrscheinlich auch, also Gott, lass die da vorübergehen, dass da nichts passiert. Wenn die uns in der Höhle entdecken, haben wir ja null Chance. Was sollen wir denn da machen? Die könnten uns aushungern, irgendwann kommen wir freiwillig raus. Die könnten auch einfach mal ein ordentliches Feuer draußen vor der Höhle anzünden und dann räuchern sie uns aus und wir laufen so raus. In der Höhle kaum eine Chance da zu entkommen, also sie hoffen, der geht vorbei. Und was passiert? Die ganze Armee vom Saul bleibt vor der Höhle stehen. Und wahrscheinlich sind sie jetzt schon dabei. Sind wir irgendwo verraten worden? Haben die rausbekommen, Spuren hinterlassen oder so etwas? Ja, das mussten sie als erstes denken. Und dann lesen wir, und der Saul ging in die Höhle, um seine Füße zu bedecken. Hier merken wir an dieser Stelle, die wörtliche Bibelauslegung ist nicht immer die richtige, die buchstäbliche. Wenn das buchstäblich ist, dann müssten wir ja sagen, komisch, nicht? Was macht der Saul denn da? Der geht jetzt in eine Höhle, dann nimmt er ein Tuch und legt das auf seine Füße. Seine Füße bedecken. Wofür denn das? Was haben die Juden für so komische Praktiken? Und wieso macht er das in der Höhle? Ja, hier müsst ihr wissen, die Füße bedecken war damals in dem alten Israel eine Umschreibung dafür, sein Geschäft zu erledigen. Jetzt merkt ihr, das sagen wir im Deutschen, ne? Im Deutschen sagen wir, sein Geschäft zu erledigen, sein großes Geschäft zu erledigen. Und ihr wisst sofort Bescheid, nicht die meisten von euch. Wobei das ja wieder so eine Umschreibung ist, denn der, der sein Geschäft erledigt, erledigt ja meistens gerade kein Geschäft. Also der ist ja nicht am Telefon und sagt, bitte so viel Aktien kaufen, bitte jetzt das und das machen, sondern der geht seinen körperlichen Bedürfnissen nach. Und dafür sagten die Juden damals eben die Füße bedecken. Also das war dann so ein bisschen umschrieben. Und dann ist uns plötzlich auch klar, warum er in die Höhle geht. Also stellt euch vor, da ist jetzt der König von ganz Israel und da ist überall Wüste. Du hast ja auch keinen Baum, hinter den du gehen kannst. Da ist alles dann Wüste ringsherum. Wenn der König mal muss, ist doch irgendwo peinlich, sich vor all den Soldaten hinzuhocken und da sein Geschäft zu erledigen. Also geht er in die Höhle, damit ihn da keiner sieht. Und draußen vorher passen die Soldaten auf, dass keiner dem Saul ein Haar krümmt. Denn kein Mensch hatte scheinbar daran gedacht, vorher die Höhle zu checken, um zu sehen, ob da denn eine Gefahr drin lauert. Die gingen nur davon aus, von außen kommt die Gefahr. Also stehen da seine Soldaten draußen vor, die Höhle ist dunkel, da kann keiner sehen, was der König drin macht. Und plötzlich verstehen wir auch, wie das mit dem Obergewand ist. Sonst müsst ihr euch ja die Frage stellen, wie kommt denn David dazu, von dem Obergewand irgendwas abzuschneiden? Also wenn du da alleine stehst, kein Mensch ist da, und plötzlich säbelt einer an deiner Kleidung rum, also da müsste ja der Saul ziemlich einfältig sein, wenn er das nicht merkt. Nein, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn der da sein Geschäft erledigt, was macht er zuerst? Legt er seinen Mantel ab. Und dann legt er den in die Ecke und dann kniet er sich dahin und macht da sein Geschäft. Und während er sich darauf konzentriert, dann ist der David, der dahin schleicht und dann zack was abschneidet. Deshalb merkt er das auch gar nicht. Erst wenn er wieder rauskommt und die Jacke anzieht wieder, dann, also seinen Mantel da wieder überlegt, dann merkt er das. Und hinten in der Höhle sind die wahrscheinlich alle von Angst gelähmt. Was machen wir da jetzt? Und nachdem sich die Angst etwas gelegt hat, denken sie, boah, das ist jetzt eine Chance, wir werden den Saul umbringen, schlagen ihm ja seine Begleiter vor. Also am Anfang muss das auch noch insofern spannend gewesen sein, wenn ihr mal in einer dunklen Höhle wart, dann könnt ihr ja das, was von außen kommt, ganz deutlich sehen. Das heißt, die sehen den Saul da reinkommen, wahrscheinlich in dem Moment entdeckt, alles ist vorbei. Aber wenn ihr mal umgekehrt vom Hellen in eine dunkle Höhle gekommen seid, oder im Sommer genügt es schon, du kommst aus dem Garten und gehst ins Haus. Was passiert? Du siehst plötzlich gar nicht so gut. Das scheint alles so dunkel zu sein. Deine Augen müssen sich erstmal an die Dunkelheit gewöhnen. Und genauso ging es dem Saul. Der Saul kommt von der blendenden Sonne. Wüste, intensiv, blendende Sonne, kommt er in die Höhle, der sieht da erstmal kaum was. Die hinten drin, die haben sich aber schon dran gewöhnt, die sehen den Saul ganz genau. Und der Saul kontrolliert halt nicht alles und dann kommt dieser Auftrag, wir bringen den um. Und erstmal klingt das doch wirklich gut. Hier könnten wir doch sagen, hat Gott nicht ein Wunder getan, nachdem der Saul so häufig versucht hat, den David zu töten? Jetzt hat er ein Wunder getan, Saul in der Hand Davids. Und wenn Gott ihn eingesetzt hat, warum soll er ihn nicht töten? Und also ich meine, der David hatte mit Töten keine großen Probleme. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Wie war das noch, als er mit Saul losgezogen ist? Saul hat 1000 Mann geschlagen, David hat 10.000 geschlagen. Also so eben mal ein paar Leute umbringen, war für David, der war kein Mennonit. Also gut, vielleicht gibt es auch gewalttätige Mennoniten, aber eigentlich sagen die ja, nein, Frieden, keine Gewalt. Aber der David nicht. Der David war bekannt, der konnte zuschlagen, der konnte kämpfen, hat das auch getan. Und das war ja einer der Gründe, warum er den Tempel nicht bauen durfte. Da sagte Gott, nicht so viel Blut an deinen Händen, das geht nicht. Da darfst du den Tempel nicht bauen, erst dein Sohn, der Salomo darf das. Und dann ist er da drin und dann sagen ihm, bring den um. Das ist doch jetzt ein Geschenk Gottes. Und rein militärisch, rein strategisch war der Gedanke gar nicht so dumm. Was glaubt ihr, was hätten die 3000 Elitetruppen getan, wenn der David plötzlich aus der Höhle rausgekommen wäre und da den Kopf des Saul präsentiert hätte, abgeschnitten? Meint ihr, dass die noch gekämpft hätten für den toten König, wo sie wüssten, aussichtslos? Das wären wahrscheinlich zum größten Teil Wendehälse gewesen, hätten gesagt, es lebe der König, David ist König. Weil was willst du anderes machen, ist ja sonst ein Problem. Für einen toten König zu kämpfen lohnt sich auch nicht mehr. Der kann dich auch nicht mehr unterstützen und belohnen und so. Lieber jetzt sich dem Neuen zuzuwenden. Vermutlich hätte das geklappt. Vielleicht so ein paar wenige fanatische Saul-Anhänger hätten gekämpft, aber ganz bestimmt nicht die 3000 alle zusammen. Hätte vielleicht geklappt. Aber dann merken wir, David schlägt sein Gewissen. Er ist durchaus bereit zu kämpfen gegen die Feinde Israels, die mit dem Schwert in der Hand ihn umbringen wollen. Wie den Goliath. Der steht da und der will jetzt mit seinem Schwert den David erschlagen und David ist bereit zu kämpfen. Aber einen Wehrlosen, der vor ihm hockt, einfach so zu töten, das ist er nicht. Ein Meuchelmörder ist er nicht. Er ist ein Kämpfer in der Schlacht, aber nicht so. Und das, was er hier auch noch nennt, ist, er sagt, egal was der Saul getan hat, egal ob Gott ihn jetzt nicht mehr segnet, egal ob er mich verfolgt hat, der ist von Gott als König eingesetzt. Und der Einzige, der ihn wieder absetzen kann, das ist Gott selbst. Ich werde meine Finger damit nicht schmutzig machen. So reagiert er darauf. Und es scheint ja in der Geschichte, als ob es genau richtig ist. Denn auch der Saul hinterher, der honoriert das. Er sagt, das ist in Ordnung. Auch Gott honoriert das ja. Wir sehen nicht hinterher, dass Gott dann sagt, du dummer David, warum hast du die Chance nicht genutzt? Ich habe dir doch gesagt, bring ihn um. Nein, sondern es scheint genau das Richtige zu sein, was er an dieser Stelle tut. Da ist einer von Gott eingesetzt und nur weil er mir nicht passt, kann ich nicht einfach einen unrechten Weg gehen und den abservieren. Wenn, dann muss Gott das ganz, ganz deutlich machen. Menschlich wirkt das hier wie ein erfolgreicher Weg, um das Ziel zu erreichen, was Gott dem David gegeben hat. Aber wenn wir genau hinschauen, wäre es das nicht. Vielleicht könnten wir das sogar eher einordnen. Es ist eine Art Versuchung. Eine Versuchung, hier eine Abkürzung zu schaffen, um schnell zu dem gewünschten Erfolg zu kommen. Und David ergreift sie nicht. Er begnügt sich lediglich mit dem abgeschnittenen Mantel. Und der Saul merkt nichts. Er hat da alles erledigt, kommt wieder raus. Und sie marschieren weiter und suchen den David. Und David lässt den ein bisschen Vorsprung. Möglicherweise war das einfach so, der wollte sicher gehen, wenn ich jetzt rauskomme und diese Soldaten sind direkt vor der Tür, dann könnte ja der Saul einfach sagen, ah, da ist der David, nehmt ihn fest. Wenn die allerdings erstmal ein bisschen weiter weg sind, habe ich zumindest die Chance abzuhauen, wenn es heikel wird. Ich habe euch auch gesagt, dieses Tal von Engedi ist eins, was relativ steil auf der einen Seite runter geht, auf der anderen hoch. Am idealsten wäre ja, der wartet, bis er da am anderen Berghang ist. Dann kann man sich gut verständigen, gut reden, aber die können nicht schnell kommen, weil da müssen sie erst ins Tal und andere Seite wieder hoch und dann ist der David ja schon weg. Also irgendwie so ähnlich muss das gewesen sein. Und dann kommt der David raus aus der Höhle und ruft dann laut und der Saul hört das auch sofort. Und dann fängt der David ihn an zu reden, so, was machst du eigentlich, warum willst du mich umbringen und so. Und das, was den Saul am stärksten trifft, ist genau das, was der David hier nämlich nicht getan hat. Der Saul jagt dem David nach und will ihn umbringen, der hätte nicht mit den Augenwimpern gezuckt da, um den David zu töten. Ihr wisst ja, da gibt es auch die Geschichte, wo er den Ei legt, spiel mal für mich und dann nimmt er seinen Spieß und dann zack, ich will er den an die Wand spießen. Was ja nun auch nicht ganz ehrlicher Kampf ist, nicht? Das ist nichts hier von Mann zu Mann oder so, da zuckt der Saul nicht mit der Wimper. Und er weiß ganz genau, er hätte sowas getan. Er ist jetzt nicht mehr da, nur auf Gott gehorsam zu sein. Und deshalb trifft ihn das so stark, dass dieser harte Kämpfer, der gerade einen Mord begehen will, dass der plötzlich in Tränen ausbricht. Aber dann sagt er auch, du bist gerecht, ich bin ungerecht. Plötzlich wird ihm das ganz klar dabei, das, was ich hier tue, das ist gar nicht mehr im Sinne Gottes, das ist vollkommen falsch, was ich mache. Und der David, der die Chance hätte, mich jetzt zu töten, wo ich ja sein Leben haben will, der macht ja keinen Anschlag auf mich, sondern Gott hat mich ja da in die Höhle reingehen lassen, der nutzt diese Gelegenheit nicht, um mich umzubringen, sondern der schenkt mir das Leben. Und dann führt es dazu, dass der Saul abzieht. Kein David mehr verfolgen, er zieht ab, geht mit seinen 3000 Leuten wieder zurück und der David ist wieder frei. Das endet nicht da, der Saul bleibt auch nicht bei seinem Versprechen. Der geht auch nicht zurück und sagt dann, ich danke ab, jetzt ist David dran, obwohl er hier doch mit eigenen Worten sagt, ich weiß, dass Gott dir das Königreich gegeben hat und deinem Namen und so. Und dann ist nur noch die Bitte, bitte meinen Kindern, tu denen nichts, bring meine Kinder nicht um, wenn du dann mal Herrscher bist. Und wir wissen ja auch, das tut David nicht. Als David dann an die Herrschaft kommt, leben von den Söhnen des Saul ja nur noch der Mephibosheth. Die anderen sind ja gestorben im Kampf und den bringt er nicht um. Den lässt er weiter am Leben, so wie er es hier dem Saul versprochen hat. Also er steht da zu seinem Wort. Und dann endet das Ganze. Irgendwie könnten wir auch sagen, Gott hat ja hier eingegriffen. Gott hat den David bewahrt vor dem Tod durch Saul. Gott hat sogar dem Saul hier nochmal eine Chance gegeben, einzusehen, dass er auf dem falschen Weg ist. Am Ende ist es auch so, die Verfolgung wird erstmal abgebrochen. Auch hier greift Gott ein. Allerdings noch ist es nicht so weit, dass David König von Israel wird. Also eigentlich finde ich eine spannende, herausfordernde Geschichte, so eine ganz einzigartige Sache, wie das so da passiert. Und uns wird der David da als geistliches Vorbild vor Augen gestellt. Jetzt könnten wir natürlich sagen, spannende Geschichte, das immer wieder mal zu hören, faszinierend, der David, aber hat das auch irgendwas mit uns zu tun? Also ich vermute, hier ist keiner von euch, der sich jetzt meldet, ja, ich bin König von Israel. Dann könnt ihr nach Israel fahren, euch melden, nicht, bei Benjamin Netanyahu und sagen, du trittst ab, ich bin König. Ja gut, nur heute ist halt Israel gar keine Monarchie, sondern ist ja eine Demokratie, also von daher gibt es ja gar keine Könige. Wahrscheinlich würden sie dich dann freundlich irgendwo in Jerusalem in die Hadassah-Klinik einsperren und dann ein bisschen psychiatrische Behandlung. Da sind die nämlich geübt. Es gibt jedes Jahr einige Leute, die da hinkommen mit Messias-Komplex. Das heißt, das sind dann irgendwelche Amerikaner, Europäer und die ziehen dann das Bettlaken vom Hotel ab und dann wickeln sie sich darin ein und treten plötzlich auf und sagen, ich bin Jesus, ich bin Elia, ich bin Mose, je nachdem, jüdische, christliche und so weiter. Und da sind die schon geübt. Dann kommen ein paar freundliche Leute, nehmen dich mit und dann so nach einigen Tagen oder Wochen, dann merken die Leute wieder, ich bin Lieschen Müller aus Deutschland und ich bin jetzt nicht Deborah oder Hannah oder so etwas oder auch nicht Mose oder Josua oder Jesus und so. Dann kommt das herunter. Also es gibt Leute, die steigern sich sowas hinein. Also gut, das gilt ja für uns nicht. Wir sind nicht berufen zum Königtum in Israel. Wir sind jetzt auch, haben keinen Saul, der uns umbringen will, ich zumindest nicht. Also nicht, dass ich wüsste, ist da jemand hinter mir her, der jetzt wirklich mich umbringen will. Es gibt zwar Leute, die beschimpfen mich dann manchmal, aber umbringen nicht, glücklicherweise. Verzichte ich auch gerne drauf. Aber gibt es denn sonst irgendwas, was wir lernen können aus dieser Geschichte? Und ich habe den Eindruck, schon. Also eine Sache, die wir hier deutlich lernen können, ist es nämlich, mach es nicht wie Saul, könnten wir hier daraus sehen. Denn der Saul ist ja immerhin auch eine der Haupthandlungspersonen hier. Mach es nicht wie Saul bedeutet ja, versuch nicht dein Leben so nach deiner eigenen Vorstellung durchzusetzen, mit einer frommen Einkleidung, aber wo das Eigentliche, was du tust, ist eigentlich geistlich gar nicht richtig. Offensichtlich gab es damals jemanden, den Saul, der war sogar von Gott eingesetzt. Der galt als ganz besonders fromm. Und so kann es uns nämlich auch passieren. Du startest ganz besonders fromm und du willst als Christ leben und du fängst auch gar nicht an, Gott zu leugnen. Das hat der Saul auch nicht getan. Der ist nicht hingekommen und gesagt, es gibt keinen Gott, ich glaube nicht mehr dran. Doch, das hat er bis zum Ende seines Lebens. Glaubt er noch an Gott. Aber er lebt nicht mehr mit Gott. Er versucht, seinen eigenen Vorteil rauszuschlagen, wie die ganzen altorientalischen Könige auch. Und er kämpft. Sogar um seine Macht und seinen Einfluss nicht zu verlieren, ist er bereit zu sündigen. Ist er bereit, den, von dem er offensichtlich weiß, dass Gott ihn eingesetzt hat, als König umzubringen. Nur damit seine Herrschaft ein paar Jahre länger bleibt oder damit seine Söhne auch Könige bleiben. Und da merken wir eine Mahnung, das geht auch an uns als Fromme. Wir können gut mit Gott starten, aber wir sind trotzdem in der Gefahr, dass wir uns vielleicht auf einen falschen Weg begeben. Dass wir um irgendwelche Ziele, die äußerlich gar nicht mal so böse aussehen müssen, auf menschlichem, irdischem Weg erreichen und dabei sogar in Kauf nehmen, dass wir sündigen und uns das vielleicht noch schön zurechtlegen, irgendwie eine fromme Erklärung. Und ich kenne manche Christen, die sündigen alles Mögliche und finden dann noch alle möglichen frommen und Erklärungen dafür, warum das nun sein soll. Also mal ganz extrem, jetzt könnte ich sagen, du raubst deinem Nachbar seine neue Nobelkarosse und dann sagst du, ja, das muss ja sein, denn dadurch wird Gott verherrlicht, denn wenn ich dann meinen anderen Nachbarn in dem neuen, was weiß ich, Porsche zur Gemeinde fahre, dann bestimmt ist er viel offener fürs Evangelium. Ich meine, vielleicht, also manchmal gibt es Christen, die so argumentieren. Wirklich ganz absurd, nicht? Also ganz komische Sachen habe ich da schon von Leuten hören müssen in der Seelsorge. Und genauso ähnlich scheint das mit dem Saul zu sein. Hey Saul, du weißt doch, was dran ist. Du weißt doch, jetzt müsstest du umkehren und deine Sünde bereuen. Genau das tut er nicht. Jetzt weißt du doch, der David ist dran als König. Nein, will ich nicht. Er schwört Gott nicht ab, aber er hält an Sachen fest, versucht dies sogar mit Gewalt durchzusetzen, obwohl er eigentlich genau weiß, das, was er tut, ist falsch. Und so gibt es manchmal Christen auch. Sie wissen, das, was sie tun, ist falsch. Das muss nicht mal etwas ganz Gemeines, Verbrecherisches sein, sondern vielleicht einfach deine eigene Sache, deinen eigenen Kopf, den du durchsetzen willst, dein Erfolg, deine Position, die du verteidigen willst, aber eben mit unlauteren Mitteln, nicht mehr mit geistlichen Mitteln, nicht mehr Vertrauen auf Gott, sondern Vertrauen auf die eigene Armee. Ich werde das schon schaffen. Und manches Mal bleiben dann sogar Fromme aus der Strecke, weil die dich darauf aufmerksam machen. Dann ist ein Frommer, der sagt, hey, lieber Bruder, du bist auf dem falschen Weg. Und statt zu sagen, lieber Bruder, gut, dass du mir das sagst, dann fängst du an, den zu beschimpfen oder lächerlich zu machen. Vielleicht aus der Gemeinde rauszudrängen, weil er störend ist, dann zu sagen, geh weg, nicht, brauchen wir dich nicht, ist endlich Schweigen, endlich Ruhe oder so. Und so ähnlich macht der Saul das, wenn er hier gegen David kämpft. Und da ist dann die große Herausforderung von uns, es genügt nicht, dass wir einmal es im Glauben irgendwo angefangen haben, dann ist auch noch der Rest des Lebens, wo wir treu an Jesus festhalten sollen, treu an Gott festhalten sollen und aufpassen müssen, dass wir nicht den guten Anfang, den wir gestartet haben, dass wir dann plötzlich vollkommen weg von Gott enden. Und zwar hier ist nicht der Atheismus, sage ich ja, sondern hier ist der äußerlich noch fromm ist, aber in Wirklichkeit diesen Kontakt zu Gott gar nicht mehr pflegt, der auch gar nicht mehr darauf hört, was Gott ihm zu sagen hat, sondern der seine eigene Sache da durchzieht. Eine zweite Sache hier in diesem Bericht, die ist uns ja sofort vollkommen klar. Nämlich die einfache Botschaft, die wir an ganz vielen Stellen in der Bibel finden, ist, auch in aussichtslosen Situationen ist Gott noch da und selbst wenn deine Möglichkeiten am Ende sind, Gott kann eingreifen und kann dich schützen, wenn er das will. Denn, wie gesagt, der David war hier in mehrfacher Hinsicht eigentlich aussichtslos. Er hat die viel kleinere Truppe, deshalb sucht er gar nicht mehr den Kampf mit dem Saul, sondern versteckt sich. Dann eigentlich, der Saul hat ihn schon gefunden, ohne zu wissen, dass er ihn gefunden hat. Und Gott bewahrt ihn davor. Das ist ja eine direkte Bewahrung. Hätte er nicht den Mantel abgeschnitten, hinterher nicht mit Saul gesprochen, dann wäre das einfach ein weiteres Beispiel dafür, wie Gott in scheinbar aussichtsloser Situation bewahren und schützen kann. Und dieses Vertrauen, das müssen wir immer wieder auch uns in Erinnerung rufen. Weil manches Mal kann es in unserem Leben so gehen, dass wir meinen, in einer ganz ähnlichen Situation zu sein. Alles, was wir rechnen durch Variante A, Variante B, Variante C, aber bei allen Varianten kommen wir dazu, es kann nur schlecht gehen. Alles läuft schlecht. Manchmal kann das so gehen bei Leuten am Arbeitsplatz. Da habe ich Leute getroffen, die haben mir gesagt, ja, was kann ich jetzt machen? Es gibt keine große Alternative, mein Chef übt dauernd Druck aus, meine Kollegen mobben mich und ich bin jetzt schon so alt, ich finde ja gar keinen neuen Job. Was mache ich? Und scheinbar total aussichtslos. Oder manche erzählen, dass ich habe dann ein Kind in der Pubertät und egal, was ich mache, das hört gar nicht mehr zu, das schreit da bloß rum und knallt die Türen und was weiß ich. Und ich probiere alles, ich versuche lieb zu reden und streng zu reden und bringt alles nichts. Was mache ich? Und manchmal können wir in Situationen hineinkommen, wo wir den Eindruck haben, wir haben alle Situationen ausgeschöpft, wir haben alles gemacht, was wir haben tun können. Aber, wie hier im Bild, plötzlich der Saul, unser ärgster Feind, lauert vor unserer Höhle, ist da schon mit 3000 Leuten und aus. Ende. Komm, lass uns rausgehen, wir ergeben uns. Das wäre ja hier vielleicht noch auf Gnade hoffen. Aber dann, nein, Gott greift ein, obwohl wir gar nicht ahnen, wie. Und das kann er zu jeder Zeit. Und wir haben nicht das Versprechen, dass immer für uns als Christen alles so toll rauskommt, wie wir es uns wünschen, das nicht. Aber hier hat ja Gott mit David noch was vor. Er hat ihm auch versprochen, du wirst König. Und deshalb geht das ja auch gar nicht, dass die Geschichte plötzlich endet mit dem Tod von David. Das würde ja gar nicht passen. Wie soll das bitte sehr gehen? Na gut, dann müssen wir sagen, gut, hat Gott sich geirrt. Nicht? Gott hat geplant, er wird König, aber Saul war stärker. Nein, das geht ja nicht. Und Gott greift ein. Und deshalb, wenn du einmal stirbst, dann stirbst du nicht, weil Gott vergessen hat, dich zu bewachen und beschützen. Dann stirbst du, weil Gott sagt, jetzt ist dein Leben am Ende. Dieses Vertrauen brauchen wir. Und wenn du entlassen wirst bei deiner Firma, dann stirbst du nicht, weil Gott zu schwach ist und gerade mal nicht hingeschaut hat, sondern dann wirst du entlassen, weil Gott gesagt hat, jetzt ist es dran, dass du entlassen wirst. Also das heißt, Gott entgleitet ja unser Leben nicht. Wir haben manchmal den Eindruck, Gott entgleite es, weil er Dinge zulässt oder sogar initiiert, die wir uns so nicht wünschen. Wie eben in dieser Geschichte, Gott lässt zu, dass der Saul ihn findet. Gott hätte es ja ganz leicht verhindern können. Was weiß ich, zu dem Zeitpunkt, wo David kommt, sind keine Hirten da. Keiner merkt, dass er das Wasser schöpft. Wäre die einfachste Variante und Gott hätte das schnell machen können. Oder Gott hätte den Hirten ein schlechtes Gewissen machen können, dass sie gar keinen Boten zu Saul schicken. Wäre auch möglich, es wäre 100 Möglichkeiten. Aber Gott hat es nicht verhindert, die schwere Situation. Aber in dem Moment greift er ein und er schützt den David, dass ihm kein Haar gekrümmt wird. Und genau das ist das, worauf wir manchmal vertrauen müssen. Nicht nur, es läuft alles glatt, sondern Gott lässt schwere Situationen in deinem Leben zu. Das heißt aber noch nicht, dass er dich damit alleine lässt oder dass jetzt wirklich alles am Ende ist. Sondern manchmal, selbst wenn du keine Perspektive mehr hast, wie es weitergeht, vertrau darauf, Gott ist die Sache nicht entglitten. Er hat es weiter in der Hand. Und manchmal hat er irgendein Ziel damit, was wir vielleicht erst Jahre später, manchmal erst in der Ewigkeit bei Gott erkennen können. Aber er gibt das Vertrauen nicht auf. David hat es hier nicht getan. Und in ganz besonderer Weise hat Gott ihn gerettet und ihm sogar noch einen Triumph in die Hand gegeben, für den er nichts getan hat. Da war keine Militärstrategie dahinter oder so, sondern Gott hat ihm das einfach geschenkt. Und ein dritter Punkt, den ich hier herausgreifen will, den hatte ich schon mal kurz angesprochen, ist, pass auf, manchmal sind Situationen, wo wir uns gerne vorstellen wollen, Gott würde uns einen Vorteil bieten. Und dann kommt es darauf an, jetzt handle nach wie vor auch geistlich und nicht ungeistlich. Also nehmen wir das Beispiel, du hast einen ekligen Kollegen, der will dich fertig machen und der mobbt dich und der sucht immer, wo du irgendwas falsch machst. Und dann rennt er zum Chef und sagt, siehst du, der hat das falsch gemacht, weil er möchte gerne aufsteigen und will dich fertig machen. Und jetzt erwischst du den mal bei einem richtig starken Fehler. Keiner hat es gemerkt, du hast es gemerkt. Was weiß ich, was total falsch gebucht oder so. Und jetzt, was machst du? Jetzt die normale menschliche Reaktion wäre, boah, den haue ich mal richtig in die Pfanne. Jetzt gehe ich mal zum Chef. Jetzt sage, wissen Sie übrigens, der Kollege so und so, was der eigentlich macht? Und da könnte man noch ein bisschen aufbauschen, das ist noch ein bisschen ein schlimmer Wort und so. Und dann die Hände reiben, nicht? Boah, jetzt habe ich, Gott hat mir die Chance gegeben, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ne? Und manche Christen reagieren so. Manche Christen kommen solch an der Situation und sagen so, jetzt bin ich mal am Drücker, jetzt bin ich am längeren Hebel und jetzt nutze ich die Gelegenheit. Vielleicht hast du ja sogar ein Versprechen von Gott, dass Gott dich in besonderer Weise segnen will und jetzt denkst du, das ist der Weg. Du